NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Die Orange Days. Stopp Gewalt gegen Frauen haben den Verein Kultur trifft aus Celle und den Club Sor Optimist International zu einer ganz besonderen Kunstaktion mit Jugendlichen inspiriert. Und dazu begrüße ich gleich meine Gäste Diane Feldmann und Dr. Silke Wachsmuth-Urner. Und dann gratulieren wir den drei Fragezeichen. Seit 45 Jahren ist die Kultserie ein Riesenerfolg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend mit uns. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Der Zeller Club Sor Optimist International hat das wichtige Thema Orange Days, Stopp Gewalt gegen Frauen, aufgegriffen. Um die Aufmerksamkeit für das Thema zu gewinnen, wurde ein Projekt entwickelt, das Zeller Jugendliche aufrief, Kunstwerke zu erstellen. Am 23. November, da ist es soweit, da wird in diesem Jahr eine Benefizauktion in der Bibliothek in Celle stattfinden, bei der Kunstwerke von Zeller Kunstschaffenden versteigert werden, um Projekte wie Rosa e.V. und Brennnessel e.V. zu unterstützen. Diane Feldmann von Kultur trifft und Dr. Silke Wachsmuth-Urner, sie ist von Sor Optimist International, sind dazu heute hier bei mir zu Gast im Kulturspiegel und darüber freue ich mich sehr. Hallo.
Hallo Martina.
Hallo. Vielleicht erst mal ganz kurz, dass wir erklären, was sind die Orange Days, Diane?
Die Orange Days sind von UN Women, ein Aufruf an die Gesellschaft, darüber nachzudenken, dass es weiterhin Gewalt gegen Frauen und Mädchen gibt. Es ist, denke ich, in der Gesellschaft immer noch viel zu tabuisiert und es ist wichtig, dass man sich in der Zeit der Orange Days viel mit dem Thema auseinandersetzt, wie natürlich unterjährig auch, aber sich damit beschäftigt, sich klar macht, dass es unheimlich viele Frauen gibt, die unter häuslicher Gewalt leiden und bis hin zu Mord an Frauen. Und dieses Thema finden wir in allen Gesellschaftsschichten, sei es jetzt unter Jugendlichen, Kindern und auch Erwachsenen, ganz, ganz wichtig, darüber nachzudenken, wie kann man unterstützen und wie kann man ihnen die Aufmerksamkeit geben, dass das vermieden werden kann.
Wie engagiert sich denn der Zeller Club von Sor Optimist International für diese Orange Days, Silke?
Also wir beteiligen uns an diversen Aktionen, die auch von der Deutschland-Fraktion von Sor Optimist, also deutschlandweit verbreitet werden. Da werden also Sachen vorgeschlagen, Aktionen. Wichtig ist immer, dass die Farbe Orange darin vorkommt. Orange Days soll also sichtbar sein. Wir hatten in den letzten Jahren in Celle zum Beispiel die Aktion, dass wir öffentliche Denkmäler mit Orange-Schals geschmückt haben, immer mit einem Informationskärtchen dranhängend, damit wir einfach auch im Gespräch waren. Und dann konnte man eben auch zum Teil mit Passanten darüber diskutieren und so. Und dies Jahr, dadurch, dass wir jetzt also durch die Ahne und Sarah da zwei sehr engagierte, tolle Frauen von Kultur trifft seit kurzem Mitglieder haben, kommen wir natürlich viel breiter und viel weiter noch uns in Celle präsentieren. Also es geht uns einmal natürlich darum, das Thema sichtbar zu machen, aber auch uns als Club sichtbar zu machen.
Kultur trifft, Silke, du hast es gerade angesprochen. Du bist ja Mitglied bei Kultur trifft, Diane. Was genau habt ihr jetzt geplant, um diese Orange Days sichtbar zu machen? Ich habe ja vorhin schon ganz kurz angesprochen, ihr habt da ein Thema mit Jugendlichen.
Genau. Also die ganz große Organisatorin dieses großen Projektes ist Sandra Gröschner. Und sie hat diese großartige Idee ins Leben gerufen, zu sagen, wir wollen auch zusammen mit Schulen, also allen Jugendlichen, dieses Thema nochmal aufgreifen und wollen das in Kunst mitverarbeiten. Das heißt, der Aufruf war, zeichnet, malt, gestaltet euren Safe Space, also euer Ort, in dem ihr euch sicher fühlt. Und das sind unterschiedlichste Orte. Das kann das Kinderzimmer sein, das kann der Sportverein sein, es kann unter dem Regenschirm sein. Und die einzige Bedingung war, irgendwo muss die Farbe Orange in diesem Bild auftauchen. Sei es das gesamte Kunstwerk oder sei es irgendwo ein kleiner Punkt. Wichtig ist, dass das quasi wie ein orangener Faden sich durch alle Kunstwerke bindet. Und zusätzlich zu diesem Kunstwerk, das die Schülerinnen und Schüler erschaffen durften, wurden auch Workshops mitentwickelt. Und Sandra hatte sich 20 ganz, ganz wichtige Themen dabei zusammengetragen, die sowohl aus dem Kunstbereich kommen, als auch aus dem Bereich Sicherheit, Sport. Da war zum Beispiel oder findet jetzt tatsächlich am Wochenende statt ein Kurs der bei der Polizei, wo es um Sicherheit im Netz geht, für Jugendliche, sich zu informieren, wie bin ich im Internet sicher unterwegs? Was sind Dinge, die ich vielleicht vermeiden sollte? Es gab einen Aikido-Kurs, wo unheimlich viele teilgenommen haben, sich haben begeistern lassen. Es gibt aber auch mit dem Schlosstheater Celle eine Zusammenarbeit mit einer Theaterpädagogin, die mit Schülern zusammen ein Theaterstück entwickelt hat. Und das wird auch vorgeführt bei der Vernissage dieser ganzen Kunstausstellung. Und 300 Kunstbilder haben dann Sandra erreicht und die werden in Celle sowohl in den kompletten Schaufenstern des alten Karstadtgebäudes ausgehängt, wie auch in der Kulturtrift, als auch in der Bibliothek. Also man kann überall diese großartigen Werke der Schülerinnen und Schüler sehen.
Wie findest du diese Aktion, Silke?
Finde ich super und wir sind natürlich froh, auch als Club diese Zusammenarbeit zu haben. Wir unterstützen das Projekt natürlich auch finanziell. Und sind aber auch persönlich zum Teil engagiert, natürlich durch gerade Sandra und Diane. Und so viel Aufmerksamkeit haben wir natürlich mit unseren anderen Aktionen nicht gehabt. Und das liegt eben auch an engagierten Frauen, die sich da dann entsprechend beteiligen. Da sind wir sehr dankbar.
Wie sieht es denn mit den Kunstwerken aus, Diane? Hast du schon so ein bisschen mal luken können, was da alles so bei rausgekommen und entstanden ist?
Es ist Gänsehaut pur, wirklich. Richtig, richtig tolle Sachen sind dabei entstanden. Und vor allem alle Altersgruppen sind dabei. Also wir reden wirklich von relativ jungen Kindern noch, die sich beteiligt haben, als auch Studentinnen und Studenten, die dann Werke abgegeben haben. Es ist unglaublich vielseitig. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich einen Favoriten habe, keine Chance, könnte ich mich nicht entscheiden.
Aber trotzdem vielleicht, dass du mal beschreibst, was das so für Sachen sind. Sind das Bilder? Sind das vielleicht auch irgendwelche Sachen, die geklebt sind? Sind es Collagen? Was
genau.
Ist das alles?
Also es ist viel gemalt, viel geklebt. Genau, was du beschreibst, es ist ein unheimlich Vielfältigkeit. Tendenziell würde ich sagen, ist das meiste gemalt. Und den Kindern ist aber auch wirklich dieser Freiraum gelassen worden, zeichne und male, was du möchtest. Und die Kreativität begeistert mich immer wieder, wenn ich dann sehe, dass es vielleicht auch Schülerinnen und Schüler sind, die vielleicht auch eher leise und ruhig sind. Und dann entsteht da so ein Kunstwerk, wo du richtig Gänsehaut kriegst und denkst, boah, das ist unglaublich toll.
Wie haben die Schüler denn reagiert? Wie fanden die das denn, dass die jetzt bei diesem wichtigen Thema wie den Orange Days auch was machen können und sich beteiligen können und dann, dass ihre Werke tatsächlich auch noch ausgestellt werden?
Also, so wie Sandra das natürlich beschreibt, sind die Schüler und Schülerinnen unglaublich stolz. Auch die Eltern, die Großeltern. Wenn es zu der Vernissage kommt, am 10. November, dann im Rittersaal des Zeller Schlosses, dann wird es sicherlich voll werden und toll werden. Und ich glaube, zu wissen, mein Kunstwerk hängt aus oder ich bin dabei bei einer digitalen Vorführung, ich kann am Karstadtgebäude vorbeilaufen und sehe da mein Bild hängen, das ist natürlich unheimlich tragend und begeisternd und ich bin ganz sicher, dass da ganz schön viele stolze Kinder dabei sind und hat natürlich den Effekt, den wir ja auch über So Optimist erhofft hatten. Es wurde über dieses Thema nachgedacht, es wurde drüber gesprochen, es wurde dieses Thema ins Programm gebracht.
Wie siehst du die Entwicklung der Orange Days so in den kommenden Jahren, Silke?
Also ich muss ja fast sagen, ich befürchte, dass es noch längere Zeit Thema sein wird. Und wir sehen ja auch gerade jetzt im Sinne von So Optimist, dass sich das durchzieht durch die Clubs mit den Aktivitäten immer wieder ein spezielles Thema nochmal in den Mittelpunkt im Rahmen dieser Orange Days gesetzt wird, wo eben viele Clubs sich engagieren in den vielfältigsten Fragen. Und dieses Sichtbarmachen und Bewusstmachen ist ja auch immer schon Thema bei So Optimist gewesen. Das waren also unsere Leitsätze, sichtbar machen, bewusst machen von irgendwelchen Themen, die speziell eben Frauen, Mädchen interessieren und wichtig sind für die. Und von daher muss ich fast sagen, ich befürchte, dass es noch lange Thema sein wird, weil es so schnell wird man diese Ideen, die da sind, nicht aus der Welt schaffen, die negativen Ideen natürlich.
Aber eben auch eine schöne Sache, finde ich, dass Kultur trifft aus Celle gesagt hat, wir machen da mit, wir sind mit dabei. Und wie seht ihr das jetzt so für die kommende Zeit? Bleibt das ein Thema für euch, Diane?
Mit Sicherheit. Also ich glaube, dass Kultur trifft sich ja auch dadurch, dass sie sich auf die Fahne schreiben, jeder ist willkommen und für jeden haben wir Platz, bildet Kultur trifft ja auch einen Safe Space. Und das sehen wir und erleben wir ja auch bei denen, die uns besuchen. Sei das jetzt zum Beispiel durch das Programm der internationalen Frauen, die bei uns ein- und ausgehen. Sei das durch ein tolles neues Programm, das es gibt, wo es einen Kreativraum gibt, wo Nähen gelernt werden kann. Oder durch viele andere Konzepte und Ideen. Kultur trifft, bildet hoffentlich für die, die es kennen und die, die es noch nicht kennen, einen Safe Space.
Eine tolle Aktion, finde ich, im Bereich Kultur. Schön, dass ihr hier gewesen seid. Dr. Silke Wachsmuth-Urner von So Optimist International und Diane Feldmann von Kultur trifft. Zu den Orange Days sind ganz tolle Kunstwerke entstanden von Jugendlichen aus Celle, Stopp Gewalt gegen Frauen. Ich freue mich sehr, dass ihr da gewesen seid und hoffe, dass ganz viele Leute kommen und sich diese wunderbaren Kunstwerke angucken.
Ja, vielen Dank, dass wir kommen durften und das vorstellen.
NDR1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ihre Stimmen haben ganze Generationen begleitet, mich übrigens auch, im Kinderzimmer, beim Einschlafen und auch beim Erwachsenwerden. Die drei Fragezeichen ermitteln mittlerweile seit fast einem halben Jahrhundert und lassen ihre Fans akustisch dabei sein. Erst noch auf der klassischen gelben Hörspielkassette und mittlerweile natürlich auch per Streaming. Am 12. Oktober 1979, letzte Woche, da ist die erste Folge der Kultserie erschienen. Grund für Joschka Brinks, dem langlebigen Erfolg mal auf den Grund zu gehen.
Allein diese Titelmusik löst vermutlich bei vielen Fans schon wohlige Stimmung aus. Oder ist es bei Ihnen eher diese hier? Oder diese ganz frühe Version? Ein paar Erkennungsmelodien kommen schon zusammen in 45 Jahren drei Fragezeichen. So lange ist es nämlich her, dass die erste Folge erschienen ist. Die drei Fragezeichen und der Superpapagei. Seitdem unverändert die Sprecherbesetzung der drei. Oliver Rohrbeck, bei der ersten Produktion 13 Jahre alt, spricht noch heute den Detektiv Justus Jonas.
Die technischen Neuerungen haben wir alle mitgemacht, das hat sich geändert. Wir können Auto fahren, wir können ein Handy benutzen, wow. Und wir haben Computer, keinen Fax mehr. Also das hat sich inhaltlich geändert, aber von unserer Aufnahmeweise hat sich eigentlich reichlich wenig geändert.
Rohrbeck und seine Kollegen Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich sprechen auch nach all dieser Zeit die immer jugendlichen Ermittler. Wie sie das bis heute hinbekommen, verrät drei Fragezeichen-Produzentin Heike Dine Körting.
Sie haben alle keinen so schlimmen Stimmbruch gehabt. Die sind alle irgendwie so gemütlich durchgerutscht. Und sie haben alle noch eine kindliche Seele. Und in dem Moment, wo sie an die Texte rangehen, sind sie eben nicht mehr Oliver mit einer anderen Rolle oder Jens oder Andreas, sondern sie fühlen sich hinein.
Auch Körting ist seit der ersten Folge dabei. Sie gilt heute, unter anderem dank der drei Fragezeichen, als erfolgreichste Hörspielproduzentin der Welt. Die mittlerweile 229 Folgen sind weit über 100 Mal mit goldenen und Platin-Schallplatten ausgezeichnet. Heute haben die Folgen bei Spotify sechsstellige Klickzahlen. Dass der Erfolg so lange andauern würde, danach sah es in den 90ern nicht aus, erinnert sich Körting.
Dass wir eigentlich dachten, damit ist Schluss. Und ehe man sich's versah, plötzlich denkt man, nanu, plötzlich wird ja wieder Kassette gekauft. Und da war so das Alter gerade so, dass die jungen Leute vielleicht schon Kinder hatten und sich dann besonnen haben, was hat uns als Kindern denn Freude gemacht und Spaß gemacht, das wollen wir jetzt unseren Kindern auch beibringen.
So gibt es heute rund um die drei Ermittler aus Rocky Beach eine riesige Fangemeinde, quer durch die Generationen. Sie füllen große Arenen mit Live-Hörspielen. Und die drei Fragezeichen werden nicht müde, auch weiterhin neue, junge Zuhörerinnen und Zuhörer zu gewinnen. Zum Beispiel mit einem TikTok-Video darüber, wie die drei Fragezeichen als Jugendliche heute eigentlich sprechen würden.
Digga, das ist wirklich bodenlos, Bro.
Same, Bruder. Wobei wir immer noch nicht safe wissen, was das Geheimnis oder die Wahrheit sein soll.
Safe. Unser Ehrenmann Bob Cliffwater und die Franklin? Sehr sus, aber außer vage Andeutungen hat sie low-key noch nichts ausgespuckt.
Natürlich nur mit Augenzwinkern. Denn auch aktuelle Folgen versprühen den Charme der goldenen Hörspielzeit. Beständigkeit und ein gewisser Nostalgiefaktor sorgen für den anhaltenden Erfolg. Auch nach fast einem halben Jahrhundert. Und so ist es kein Wunder, dass die drei Fragezeichen um Oliver Rohrbeck noch lange keinen Grund sehen, aufzuhören.
Da müsste schon einer von uns dreien umkippen oder aufhören wollen. Wir haben ja längst einen Das ist Kindheitsstatus. Für uns ist das auch Kindheit. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Status. Wenn man den einmal hat, dann muss man den auch ganz schön in den Ehren halten.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Ich freue mich auf einen schönen Abend mit Ihnen. Letzte Woche hatte sie ihren 95. Geburtstag. Lieselotte Pulver, eine der beliebtesten Schauspielerinnen des deutschen Nachkriegskinos. Wir schauen gleich zurück auf eine wirklich großartige Karriere. Dann nehmen wir sie mit ins Kunstmuseum Wolfsburg. Dort haben sie die Chance, die Schau des Konzeptkünstlers Leandro Ehrlich schwerelos zu erleben. Und wir schauen nach Oldenburg, wo das Edith Russhaus für Medienkunst einen neuen Namen bekommen soll. Wir klären warum. Schön, dass Sie da sind. Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. 95 Jahre ist sie mittlerweile alt. Ihr vergnügtes Lachen, das hat sie immer noch. Lieselotte Pulver. Sie ist eine der beliebtesten Darstellerinnen des deutschen Nachkriegskinos und auch bekannt aus der Sesamstraße, weiß Katrin Hondel.
Wer in den 70er und 80er Jahren in Deutschland ein Kind war, kennt sie aus dem Fernsehen. Neben dem zotteligen Samson und der rosafarbenen Tiffy verbreitete Lilo in der Sesamstraße gute Laune.
Und gebrannte Mandeln und türkischer Honig und... Oh. Ja, läuft das Wasser im Mund zusammen, euch auch?
Es ist das Markenzeichen von Lieselotte alias Lilo Pulver. Dieses herzlich-herzhafte Lachen, mit dem sich die Schweizerin direkt in Ohren und Herzen vieler Menschen katapultierte und eine der beliebtesten Schauspielerinnen des deutschen Nachkriegskinos wurde. Ihren ersten Film drehte sie mit 20. Der große Durchbruch kam dann 6 Jahre später, 1955, mit der romantischen Komödie »Ich denke oft an Piroschka«. Darin spielt Lieselotte Pulver eine junge Ungarin, die sich in einen deutschen Austauschstudenten verliebt.
Piroschka, ist das herrlich?
Ja, sehr herrlich.
Mit der Rolle des ungarischen Landmädchens habe sie anfangs allerdings gehadert, erzählte sie später im Rückblick.
Ich wollte damals ernste Rollen spielen und ich habe gesagt, das ist ein Witz. Ich kann doch nicht einen ganzen Film durch einen Akzent haben, einen ungarischen Akzent.
Sag mal, was denkst du eigentlich von mir?
Dass du ein Mensch musst wirklich lieb haben können. Ganz wirklich.
Ein Star war Lieselotte Pulver auch in vielen anderen Heimat- und Heile-Welt-Filmen. Die Zürcher Verlobung, das Wirtshaus im Spessart oder Kohlhiesels Töchter.
1, 2, 3.
International bekannt wurde sie dann in Billy Wilders Satire 1, 2, 3 als sexy Sekretärin Ingeborg.
Es ist nur, ihr Herr Gemahl hat heute Nacht von mir verlangt, dass ich das Kleid ausziehe.
Eine entzückende Idee.
Oh, er hatte durchaus ein Recht dazu, das zu verlangen. Er hat's ja bezahlt.
Nach dem Billy Wilder-Film rief sogar Hollywood bei Lieselotte Pulver an. Aber weil sie vertraglich noch in Deutschland gebunden war, musste sie die Rollenangebote aus den USA ablehnen, was sie offenbar noch im hohen Alter wurmte.
Ich würde es heute anders machen. Ich würde den Produzenten sagen, ich mache Ihnen den Film umsonst, wenn Sie mir rauslassen.
So sagte sie es vor 3 Jahren, also schon mit über 90 im Schweizer Fernsehen. Das TV-Team hatte Lieselotte Pulver in ihrer Heimatstadt Bern besucht, in der Seniorenresidenz Burgerspittel, wo sie seit vielen Jahren lebt und auch den Schweizer Filmpreis für ihr Lebenswerk entgegennahm.
Merci vielmals.
Herzliche Gratulation.
Oh, ich bin froh über den Preis, der hat mir noch gefällt.
Das Lachen ist ihr geblieben, trotz schwerer Schicksalsschläge. 1989 nahm sich ihre Tochter das Leben. 3 Jahre später verlor Lieselotte Pulver ihren Mann. Die 100 peile sie auf jeden Fall noch an und sogar einen neuen Mann könne sie sich vorstellen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, so zitiert die Glückspost Lilo Pulver. Er müsste schön, reich und lustig sein.
Einen schönen Dienstagabend, hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Das Kunstmuseum in Wolfsburg verfügt über eine der größten Ausstellungshallen im Norden, 16 Meter hoch. Und diesen Umstand nutzt das Haus immer wieder, um Kunst zu zeigen, die anderswo eigentlich kaum unterzubringen wäre. Seit dem letzten Wochenende ist wieder so eine raumfüllende Schau zu sehen. Das Kunstmuseum Wolfsburg zeigt erstmals in Deutschland in einer ganz großen Einzelschau Werke von Leandro Ehrlich, einem aus Argentinien stammenden Konzeptkünstler. Die Schau in Wolfsburg mit dem Titel Schwerelos hat das Potenzial, auch hierzulande den Künstler Leandro Ehrlich bekannter zu machen. Jannik Wichers war schon mal da.
Betritt man die große Ausstellungshalle des Kunstmuseums Wolfsburg, sieht man erst einmal nichts. Sämtliche Fenster sind mit dunklen Stoffbahnen verhängt, sodass kein Tageslicht hineindringt. Hat man sich aber an das Schummerlicht einiger weniger Scheinwerfer gewöhnt, offenbart sich eine wundersame Welt. Unter dem Hallendach schwebt ein komplettes Haus. Darunter hängen hölzerne Wurzeln, sodass das Haus wie aus dem Erdboden gerissen wirkt. Gleich daneben ein überdimensionaler Mond, der halb im Hallenboden zu versinken scheint. Gegenüber dem Mond ragt eine metallisch glänzende Raumrakete über zwei Etagen auf.
Tatsächlich zieht sich diese Idee der Schwerelosigkeit durch die ganze Ausstellung. Im Grunde genommen ist die Idee von Leandro Ehrlich, die ganze Ausstellungshalle in so einen Orbit zu transformieren,
erklärt Andreas Beitin, der Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg, der die Schau zusammen mit Dino Steinhof kuratiert hat. Fast schwerelos fühlen sich die Besucher tatsächlich, wenn sie die Mondrakete betreten, die im Innern wie ein Raumschiff ausgebaut ist. Ein ausgeklügeltes System aus Spiegeln und Glasböden erzeugt die Illusion, sich wirklich in einer Raumkapsel zu befinden. Beeindruckend, anrührend und ungeheuer sinnlich ist auch der Besuch der Mondkugel. Ein Tunnel führt in das Herz des künstlichen Erdtrabanten. Ein komplett verspiegelter Boden und eine Rundumprojektion, Sterne, Spiralnebel, Planeten und Galaxien. Ziel des Künstlers Leandro Ehrlich ist, sinnliche Erfahrungen und starke Emotionen auszulösen.
The fascination, let's say, or this sense of wonder.
Ich möchte, dass man beim Erleben meiner Werke ins Staunen gerät, aber nicht als Selbstzweck. Es geht mir nicht darum, Illusionen um ihrer selbst willen zu erzeugen. Meine Idee ist es vielmehr, Wahrnehmungen zu hinterfragen, zu erschüttern. Ich verstehe meine Kunst in diesem Sinne als Auslöser für allerlei Fragen.
To me is the starting point.
Fragen darüber etwa, wie wir Menschen eigentlich miteinander kommunizieren. Der Argentinier, der erstmals in Deutschland viele große Arbeiten auf einmal präsentiert, hat das Raumschiff eigens für Wolfsburg entwickelt und gebaut. Für Ehrlich ist die Rakete der perfekte Ort, um über Fragen des Miteinanders nachzudenken.
This spaceship is not about going into the space.
Bei diesem Raumschiff geht es mir tatsächlich nicht um das Thema Raumfahrt. Hier geht es mir vielmehr um Kommunikation. Schauen Sie, ich stehe hier auf einer Plattform über Ihnen. Sie stehen da eine Etage tiefer auf einer anderen. Und ganz unten, dort wo noch ein Eingang ist, da können noch weitere Besucher eintreten. Und wir alle sehen uns über die Spiegel und können interagieren.
For communication.
Unter anderem diese Mehrdeutigkeit und die kommunikative Qualität seiner Arbeiten hat Andreas Beitin bewogen, Leandro Ehrlichs Kunstwerke nach Wolfsburg zu holen.
Es geht jetzt nicht um eine dezidierte Kritik an bestimmten Zuständen der Welt. Sie können alle mitgedacht werden. Das, glaube ich, ist ein großes Qualitätsmerkmal seiner Installation. Es geht um auch das Partizipieren, um das Mitmachen, um das Betreten von seinen Kunstwerken, um das Agieren mit seinen Kunstwerken.
In Wolfsburg sind neben solchen spektakulären Installationen auch kleinere Arbeiten Ehrlichs zu sehen. Skulpturen, die ebenfalls mit unserer Wahrnehmung spielen und verblüffende Effekte erzeugen. Wie eine ungemein poetische Arbeit, die eine Wolke zeigt. Zusammengesetzt aus mehreren hintereinander geschichteten bedruckten Glasplatten scheint sie tatsächlich im Raum zu schweben.
Schwerelos zu sehen ist die Schau mit Arbeiten von Leandro Ehrlich im Kunstmuseum Wolfsburg und auch noch bis zum 13. Juli des kommenden Jahres haben Sie die Chance, mal vorbeizuschauen. Der Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Das Edith-Russ-Haus für Medienkunst in Oldenburg soll umbenannt werden. Dafür plädiert vor allem Oberbürgermeister Jürgen Krogmann. Hintergrund ist unter anderem die verschwiegene NSDAP-Mitgliedschaft der bereits verstorbenen Namens- und Geldgeberin des Ausstellungshauses Edith Russ. Erste Vorwürfe waren über einen Presseartikel Anfang Februar bekannt geworden. Die Stadt Oldenburg hatte daraufhin ein wissenschaftliches Gutachten in Auftrag gegeben, das jetzt neue, fundierte Erkenntnisse liefert. Pascal Klug.
106 veröffentlichte Artikel, darunter Filmbesprechungen und Theaterrezensionen.
Das ist das Werk der Oldenburger Journalistin und Lehrerin Edith Maria Ruß zwischen 1943 und 1945 als Leiterin des Feuilletons der Oldenburgischen Staatszeitung. Die Mäzenin hatte nach ihrem Tod ein Vermögen von rund 2 Millionen D-Mark an die Stadt Oldenburg vererbt, mit der Bedingung, ein Haus für die Kunst im Übergang ins neue Jahrtausend zu erschaffen, das ihren Namen trägt. Und so entstand im Jahr 2000 das Edith Ruß Haus für Medienkunst. Doch nun gibt es mächtig Ärger. Ein Taz-Artikel von Februar erhebt schwere Vorwürfe gegen sie. Mitglied der NSDAP soll sie gewesen sein und eine, Zitat, fanatische Nationalsozialistin. Die von der Stadt beauftragten Gutachter und Historiker Mareike Witkowski und Joachim Tautz haben Archivmaterial gesichtet.
Was wir zu Edith Ruß finden konnten, war natürlich das, was auch schon ja vorher und was den Anstoß für die Debatte gegeben hat, die Parteikarte, also die NSDAP-Parteikarte. Und dann haben wir geguckt, was ist in ihrem Nachlass im Edith Ruß-Haus. Und wir haben ganz intensiv auch geguckt, was hat sie geschrieben während der Zeit.
Edith Ruß war seit 1941 also tatsächlich Mitglied der NSDAP. Dies hatte sie immer verneint. Anhand der Untersuchung ihrer Artikel würden die beiden Forscher sie aber weder als fanatische Nationalsozialistin, wie die Taz berichtet, noch als unabhängig vom damaligen Regime bezeichnen.
Sie hat mit Sicherheit mit ihren Beiträgen über das Kino, über Filme, über Musik und so weiter und auch andere Beiträge das System stabilisiert. Sie hat dazu beigetragen auch, dass es normalisiert wirkte oder beziehungsweise einen normalen Anstrich hatte. Sie hat sich eingepasst in die NS-Propaganda. Insofern war sie ja jemand, der das System stabilisiert hat, allerdings muss man auch deutlich sagen, auf einer untergeordneten Ebene.
Diese Erkenntnisse sind jedoch aus Sicht von Oberbürgermeister Jürgen Krogmann Anlass genug zu handeln.
Ich plädiere dafür, dass wir die Ergebnisse des Gutachtens als Grundlage für eine Namensänderung nehmen, weil erstens es sich gezeigt hat, dass die jahrzehntelang aufgestellten Behauptungen von Edith Ruß, nicht Mitglied der Partei gewesen zu sein, nicht stimmen. Dass auch in ihrer Entnazifizierungsakte damals nicht die Wahrheit behauptet wurde. Und zweitens, weil die Debatte darüber inzwischen die Arbeit des Hauses derart belastet, dass ich das den Kolleginnen und Kollegen und der Kunstöffentlichkeit nicht weiter zumuten möchte an der Stelle.
Auch Marcel Schwerin, einer der beiden Leiter des Edith Ruß Hauses für Medienkunst, plädiert für eine Umbenennung. Mittlerweile gehen sowohl ausstellende Künstler wie auch Sponsoren und Kooperationspartner spürbar auf Distanz, berichtet er.
Man weiß ja nicht genau, was ihre Motivation war. War das jetzt Opportunismus, damit sie Karriere bei einer Zeitung machen konnte? Oder war das auch eine Form von Überzeugung? Das geben die Quellen leider nicht her. Fakt ist, dass sie Nationalsozialistin war als Mitglied der NSDAP und dass sie nationalsozialistische Propagandistin war. Und sie hat auch völkische Artikel geschrieben. Und von daher ist es für mich nicht mehr tragbar, den Namen weiter zu propagieren.
Doch ist eine Umbenennung rechtlich überhaupt möglich? Das Erbe von Edith Ruß sah nämlich vor, das Ausstellungshaus nach ihr zu benennen. Nur unter dieser Bedingung sollte Geld fließen.
Das kann man nur ändern, wenn sich tatsächlich etwas Schwerwiegendes in dem Stiftungskontext geändert hat. Das ist tatsächlich durch ihre Parteimitgliedschaft und dadurch, dass sie wirklich für den Nationalsozialismus Propaganda gemacht hat, gegeben. Das sind schwerwiegende Gründe.
Und die mussten erst durch ein wissenschaftliches Gutachten belegt werden. Vorwürfe, dass auch das vererbte Geld mit der NS-Zeit zu tun habe, konnte das Gutachten aber nicht bestätigen. Nach jetzigem Stand könnte die Einrichtung zukünftig nur noch Haus für Medienkunst heißen. Zunächst wird darüber aber im Kulturausschuss beraten. Frühestens Ende November könnte dann der Stadtrat Oldenburgs darüber entscheiden, ob der Name des Ausstellungshauses tatsächlich geändert wird.
Es hat wieder ganz viel Spaß gemacht. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Und ich habe mich gefreut, dass Sie auch heute wieder dabei gewesen sind. Nächste Woche Dienstag, da hören wir uns natürlich wieder. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen ganz wunderbaren, einen traumhaften Abend hier bei uns. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.